Die bayerische Berglandschaft, das ist ein Idyll und damit könnte der Kontrast zu den Problemen der Welt kaum größer sein. Die G7-Staaten tagten in einer besonders schweren Zeit im malerischen Elmau. Und sie zeigten sich einig. Milliarden für die Ukraine, Milliarden für die Bekämpfung des Hungers und ein Klimaclub für einen CO2-freien Planeten. Proteste gab es eher wenig. Und Gastgeber Bundeskanzler Scholz wurde vom amerikanischen Präsidenten für sein Engagement gelobt. Viele gute Absichten. Wann folgen jetzt welche Taten? Und welche Botschaft wird in Moskau gehört? Der Krisengipfel. Signal an Putin. Unser Thema in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Uns allen ist auch klar, vor uns liegt eine Zeit der Unsicherheit. Die ist herausfordernd und darum sind Entschlossenheit und Geschlossenheit ebenso wichtig. Und umso wichtiger ist es, dass wir in dieser Welt enge Freunde und Verbündete haben. Die 7 Staaten, die hier zusammengekommen sind, sind solche engen Freunde und Verbündete.
Bundeskanzler Olaf Scholz heute Mittag bei der Abschlusspressekonferenz in Elmau. Herzlich willkommen Ihnen hier aus Berlin. Ja, was bleibt von diesem G7-Treffen? Darüber spreche ich mit diesen Gästen. Ganz herzlich willkommen Kerstin Münstermann, Leiterin des Hauptstadtbüros der Rheinischen Post, gerade zurück aus Elmau, wo sie den G7-Gipfel beobachtet hat. Schön, dass Sie da sind. Ich begrüße Volker Dreyer. Er ist Außenwirtschaftschef und Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Und bei uns ist Anna Noriskiewicz. Sie ist Reporterin und Produzentin beim amerikanischen Sender CBS News. Und Roland Süß ist bei uns. Er ist Mitglied im bundesweiten Koordinierungskreis von ATTAC und hat die Demos gegen die G7 in München und auch in Elmau mit organisiert. Herzlich willkommen. Mhm. Frau Münstermann, Sie kommen gerade zurück. Wenn man so umschreiben würde, was ist so der stärkste Eindruck, der so bleibt nach diesen Tagen in dieser schönen Bergkulisse mit diesem besonders schweren Problem?
Drei interessante Tage zwischen Kühen und Hubschraubern. Ich glaube, es ist durchaus Kanzler Scholz gelungen, ein Bild eines Gipfels zu orchestrieren, der, wie er dauernd sagte, Entschlossenheit und Geschlossenheit ausstrahlt. Ich denke, das ist ihm gelungen, ein Bild der Demokratien, die gemeinsam sich gegen Putin stellen. Ob ein Gipfel in dieser Form, den wir jetzt hier erlebt haben, noch so angemessen ist mit dem Aufwand, mit den Kosten, mit dem Personal, das glaube ich allerdings, war aus der Zeit gefallen. In Zeiten von Klimaproblemen und von Energieproblemen wirkt es doch etwas merkwürdig, wenn also ununterbrochen Hubschrauber Menschen zwischen einem Schloss und einer Berggemeinde hin und her transportieren. Das halte ich schon für aus der Zeit gefallen. Aber für Scholz, aus meiner Sicht, war es mit Abstrichen aber doch ein Erfolg. Er hat in internationalem Format in den Tagen gewinnen können. Mhm. Das ist mein Eindruck. Mhm.
Herr Süß, dazu passt ja auch die Kritik, die ATTAC hat. Sie haben gesagt, oder Sie finden diese Sache auch nicht mehr zeitgemäß, aber trotzdem gibt es ja jetzt klare auch, ja, Verpflichtungen, dass man sich geeinigt hat. Wie beurteilen Sie denn die Ergebnisse?
Also von den ganzen Ergebnissen gibt es natürlich eine ganze Reihe, die jetzt mit dem Ukraine-Krieg zu tun haben. Da habe ich so den Eindruck, es gab natürlich eine Einigkeit innerhalb der G7-Staaten, aber deutlich ist auch geworden, dass halt eben die Gäste da halt eben nicht mitgenommen worden sind. Insofern ist die Frage, das Ziel in der Richtung, irgendwie was zu bewegen, ich glaube, das ist jetzt so in dieser Form nicht umgesetzt worden. Das heißt, da haben wir im Prinzip das, was zu erwarten war, dass halt eben die großen Industrienationen halt eben schon an einem Strang ziehen und sagen, klar, wir werden weiterhin Waffen liefern und wir werden verschiedene andere Dinge tun, ganz
und
einfach.
Und sich auch gegen die Hungersnot einzusetzen.
Die Hungersnot, das ist ein anderes Thema. Da haben wir eher wieder so einen Punkt, dass wir sagen, da gibt es von unserer Seite Kritik, zumindest daran, dass in diesen Bestimmungen, in dieser Erklärung auch drin steht, dass die Märkte, die Agrarmärkte offen bleiben müssen, ganz einfach, und das eine Grundvoraussetzung ist. Aber das im Prinzip ein Problem ist schon seit vielen Jahren, was auch in der Welthandelsorganisation WTO diskutiert wird, dass das Folgen hat, dass halt eben Kleinbauern in vielen Ländern halt eben Afrikas zum Beispiel dadurch halt eben ihre Existenz bedroht ist und halt eben es nicht möglich ist, halt eben kontinuierlich in solchen Ländern halt eben Agrarprodukte zu letztendlich halt eben zu liefern, weil halt eben die großen Industrienationen halt eben mit hochsubventionierten Produkten auf den Markt kommen. Mhm.
Ganz wichtig, dass man sich um diese Hungersnot kümmert. Das war ja ein ganz wichtiger Punkt bei G7. Frau Noriskiewicz, wenn Sie das jetzt sehen, was da jetzt beschlossen wurde, also vor allen Dingen viel Geld für die Ukraine, aber auch gegen den Hunger, dieses CO2-Klimaklub, ist das ein Punkt, wo Sie sagen, ja, das hat Sinn gemacht, dass man sich dort so getroffen hat?
Also Sinn hat es auf jeden Fall gemacht, weil man in diesen schweren Zeiten mit dem Krieg in der Ukraine, glaube ich, auch ein ganz klares Zeichen setzen musste. Vor allem auch nach 4 Jahren Trump, wo transatlantische Beziehungen wirklich sehr gelitten haben, erfahren wir jetzt gerade wieder so eine Renaissance. Und vor allem für Kanzler Scholz war das natürlich auch ein wichtiges Treffen, weil er sich auch noch mal ganz klar positionieren konnte, was er vielleicht in den Monaten davor nicht ganz so geschafft hat. Mhm. Und für Russland und vor allem auch für China war, finde ich, das Gipfeltreffen auf jeden Fall ein sehr wichtiger, ein sehr wichtiges Zeichen.
Dass man eben geschlossen da ist. Herr Treib, wie beurteilen Sie es, wenn man jetzt auch sieht, alle reden von der drohenden Wirtschaftskrise, Sie haben eine Energiekrise, all das, wie wichtig war da dieses Treffen und was ist für Sie das wichtigste Ergebnis?
Das Treffen war immens wichtig, weil wir leben in Zeiten von Umbrüchen. Ich will jetzt den Begriff der Zeitenwende nicht überstrapazieren, aber Protektionismus, Zeiten der Corona-Krise haben die Spuren hinterlassen. Der russische Angriffskrieg zeigt, dass vermeintliche Partnerschaften sich auch sofort in ihr Gegenteil verkehren können. Und die Unternehmen spüren das. Wir sehen das in der Energieversorgungskrise. Wir stehen vor einer drohenden Hungersnot. Corona ist auch nicht vorbei. Die Versorgung der Welt mit medizinischen Produkten, mit Impfstoffen. Also all das zeigt, glaube ich, dass die globale Arbeitsteilung weitergehen muss. Sie geht nicht so weiter wie bisher, aber sie kann auch nicht auf Null gesetzt werden, weil sonst werden die Probleme dieser Zeit nicht gelöst. Ja, wenn Exportverbote da sind für Weizen und anderes und dagegen stemmen sich jetzt die G7-Länder und setzen, finde ich, schon ein bemerkenswertes Zeichen.
Die Frage ist, ob es nur ein Zeichen ist oder ob es wirklich auch Konsequenzen hat und Auswirkungen in Richtung Putin. Sie haben gesagt, das ist schon ein Zeichen gewesen. Was würden Sie denn sagen, wie das in Moskau aufgenommen wird dann?
Naja, Sie sagten ja gerade, wie wichtig sind diese Gipfel heutzutage noch. Ich finde, gerade jetzt, wo eigentlich vor allem Europa sich nicht ganz einig war und zwar gesagt haben, man muss die Ukraine unterstützen mit allen Mitteln, aber jeder hat ja doch letztendlich so seine eigenen Probleme. Und also ganz klar denke ich, das waren Zeichen, dass man sich vielleicht jetzt doch nochmal zusammenpackt und sagt, wir ziehen an einem Strang.
Da haben Sie mich aber falsch verstanden. Mhm. Dass die miteinander reden und das persönlich tun, finde ich total wichtig. Und zwar genau in dem Format. G20 wird sich auch treffen. Ich glaube nur die Inszenierung, also dass diese Gipfel immer im schönsten Panorama, im schönsten Luxushotel der Länder stattfinden muss, halte ich für nicht mehr konform. Also es gab ein G20-Treffen in Rom. Da hat man eine nicht ganz so schöne Messehalle gemietet, ein Stadtviertel abgeriegelt. Das ging auch. Also ich glaube, die Inszenierung, man wollte noch mal diese Bank haben.
Unter Kanzlerin Merkel.
Unter Merkel, unter Barack Obama.
Das muss man
vielleicht
nochmal sagen. Das ist halt eben, jetzt war jetzt keine Idee von Scholz.
Nein, das war, also genau. Aber er hat das umgesetzt und Scholz hat ja, wir dürfen nicht vergessen, eine große politische Achillesferse von ihm ist das G20-Treffen in Hamburg unter seiner Verantwortung. Das ging wirklich daneben, das kann man sagen. Da hat nichts funktioniert und so war das jetzt ein wirklich unglaublich geschützter Gipfel, 18.000 Polizisten. Also ich bin immer diese Strecken gefahren und also an jedem Verkehrsschild standen Wagen und man hat wenig Protest zugelassen. Es gab auch weniger Protest, da gibt es sicher auch Gründe dafür. Ich finde das sinnvoll und jetzt auch Madrid, NATO, es werden ja auch, sehen wir bei diesen Gipfeln, ganz schnell Entscheidungen getroffen, die länger brauchen und auf einmal werden sie verkündet. Also heute konnte die NATO verkünden, dass Erdogan die Türkei, also den Widerstand gegen den Beitritt von Finnland und Schweden aufgegeben hat. Da hat man sich getroffen, man hat auf höchster Ebene verhandelt. Das ist, glaube ich, total wichtig. Mhm. Über die Form lässt sich, wie gesagt, streiten.
Okay, aber dann bleiben wir noch mal kurz dabei. Erstmal, Herr Süß, warum gab es so viel weniger Proteste? Es gab in München eine Demo, es gab Demonstranten auch dort. Aber weniger, als man mit gerechnet hatte.
Ja, das ist ja, sag ich mal, die Situation, dass man solche Bewegungen, solche Demonstrationen im Vorfeld ja nicht auf dem Reißbrett schon Monate vorher planen kann und genau weiß, was wird letztendlich da in der Zwischenzeit, was sind die entscheidenden Themen, die diskutiert werden. Und ich glaube, es war auf alle Fälle trotzdem, also wir sind schon davon ausgegangen, dass man mehr Leute letztendlich auch mobilisieren, aber dass trotzdem es wichtig war, genau
diese... Manchmal 4.000 oder noch nicht mal?
In München waren es 6.000, also das ist unsere Zahl gewesen, die 4.000 hat die Polizei gesagt. Ja. Das ist klar, wir hätten sicherlich auch mehr gerne mobilisiert, aber das ist halt eben die Frage, was sind dafür die Ursachen? Also einerseits muss man sagen, es war trotzdem richtig. Wir haben in gewisser Weise deutlich gemacht, dass es Protest, dass es Kritik an gewisser Weise der Politik gibt. Zumindest die Schwerpunkte dieser Demonstration waren ja auch gewesen. Einerseits die Klimafrage, andererseits die Biodiversitätsfrage und als dritten Punkt halt eben die soziale Ungerechtigkeit, die es ganz einfach in der Welt gibt. Und da ist natürlich gerade die G7 ein Akteur, der Entscheidungen fällt, die eigentlich dann auch die ganze Welt betreffen. Und das ist ja die Kritik auch von ATTAC, dass wir sagen, insofern, was die Weltpolitik betrifft, kann eigentlich so ein Gremium von 7 Industriestaaten nicht für die ganze Welt letztendlich entscheiden, ganz einfach. Und das ist ein Punkt, wo...
Da haben die G7 ja auch schon daraus gelernt. Oder Olaf Scholz hat ja ganz bewusst auch andere Länder mit eingebunden, nämlich in Indien, Südafrika, Indonesien, Senegal. Herr Dreyer, wie wichtig ist es, dass man sich da öffnet?
Frau Plöttner, ich sehe gerade die Bewältigung globaler Probleme, da braucht es Vorreiter. Und wenn wir über die Klimakrise sprechen, dann ist Deutschland, dann ist die Europäische Union ist Vorreiter. Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht andere verlieren. Oder umgekehrt gesagt, wir müssen andere mitnehmen. Und dann geht es durchaus um gleichgesinnte Partner, die sich auf die Ziele festschreiben, aber auch auf die Instrumente. Also zum Beispiel den eingeführten CO2-Preis in Deutschland für Sektoren, die noch nicht mal in Europa gelten, in Europa, die noch bei keinem anderen Partnerland gelten, kann dazu führen, dass zum Beispiel Produktion, CO2-intensivere Produktion, wo wir uns auf den Weg machen, das zu reduzieren, anderswo ausweicht, weil es sich hier nicht mehr rechnet. Deshalb brauchen wir gemeinsame Spielregeln. Und deshalb ist zum Beispiel dieses Ergebnis, dass jetzt ein Klimaclub gegründet wird und sich auf gemeinsame Standards festgelegt wird und hoffentlich dann in dem Prozess auf gemeinsame Instrumente, also mit gleichgesinnten Partnern,
ganz wichtig. Wie schnell kann das gehen? Oder was bedeutet das dann eigentlich konkret dann?
Ja, zum Beispiel, dass die Amerikaner im jetzt wieder verbesserten transatlantischen Verhältnis hoffentlich sich bald aufmachen, auch einen CO2-Preis einzuführen, sodass wir zumindest mit den Amerikanern in einem Gleichschritt vorangehen und andere Länder mitnehmen. Und deshalb finde ich es auch ganz wichtig, dass Indien jetzt dabei war. Die sind, bei denen dominiert doch stärker ökonomische Kalküle, dass sie sagen, wir können es uns noch nicht leisten, diese Form der CO2-Reduktion zu betreiben. Dort entstehen ganz viele neue Kohlekraftwerke. Aber wir müssen im Gespräch sein, um die dann auf dem Weg zu überzeugen, aber auch mit ökonomischen Argumenten am Ende auf unsere Seite zu bringen.
Wie sehr kann das durchgesetzt werden, Frau Novoskiewicz, in den USA?
Ich glaube, das ist eher schwierig. Also jetzt vor allem mit steigender Inflation und allen weiteren wirtschaftlichen Problemen, vor denen die auch die USA stehen, in Verbindung auch mit dem Konflikt, glaube ich. Also auch Herr Biden hat ja ganz klar gesagt, ich werde jetzt alles versuchen, um den Amerikanern den Schmerz am Gashahn zu nehmen. Also stelle ich mir schwierig vor.
Wird an der Tankstelle dann letztendlich.
Genau. Ich stelle mir das jetzt schwierig vor, jetzt mit Klimapaketen zu kommen und irgendwie wahrscheinlich auch
gemessen an den Erwartungen war das dann schon mehr, als wir erhofft hatten.
Aber der Klimaclub ist ja, glaube ich, gerade so etwas, das hat Scholz sich als Finanzminister ausgedacht. Jetzt hat er es umsetzen können, aber ich fand es doch relativ schwammig formuliert. Also im Laufe des Jahres 2022, dann haben wir einen Club der Willigen sozusagen. Also es gibt dann genau das, was man in der EU immer vermeiden wollte, also zwei Geschwindigkeiten. ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich der Durchbruch ist. Andererseits hat Deutschland jetzt in diesen Verhandlungen sehr deutlich gemacht, dass man nach wie vor Interesse an fossiler Energie weltweit hat. Und einer der Partner, der da und eingeladen war, Senegal, verfügt über Gasvorräte. Der hat sehr aufmerksam zugehört, als Deutschland jetzt Interesse bekundet, dort Gas zu fördern. Also es hat immer zwei Seiten. Ich glaube, das Klima hat gelitten bei diesem Gipfel, während sozusagen die Einbindung der Länder des globalen Südens, wie es jetzt immer heißt, tatsächlich auf politisch und auch auf wirtschaftlicher Ebene viel, viel wichtiger für alle geworden ist. Auf einmal will man die im Boot haben und will sie gegen Putin vereinen und ist auch bereit dafür. Obwohl
sie sich ja vorher nicht klar gegen Putin gestellt haben.
Ja, aber es geht ja nicht darum, dass man die dazu bringt, dass sie sich gegen Putin stellen, sondern dass man versucht, das Narrativ, die Sanktionen des Westens bringen eine Nahrungsmittelknappheit über den Rest der Welt, dass man da sagt, nein, das ist Putins Angriffskrieg, das ist der Verursacher und das ist ganz klar nicht das Problem, was jetzt die westlichen Nationen betrifft oder was die über die Welt bringen. Und ich glaube, da ist der Versuch schon sehr stark. Also wir sehen, Südafrikas Präsident Ramaphosa hat noch vor ein paar Wochen Scholz auf offener Bühne widersprochen und hat gesagt, er irrte da, dass das sei, also die westliche Sicht sei nicht die richtige. Jetzt hat man versucht, das so einzubinden. Also ich glaube, da ist der Versuch, steht der Tropfen, höhlt den Stein, auch mit Blick auf Indien, dass man immer wieder versucht, wir binden euch ein und wir wollen euch auch sagen, wie unsere Sicht der Dinge ist und eben nicht nur die BRICS-Staaten und Präsident Putin, der seine Sicht der Dinge dort sehr deutlich macht. Herr
Süß, das müsste doch auch in Ihrem Interesse sein, dass man sagt, also man bindet diese Länder mit ein.
Ja, das Problem ist aber, was passiert hier? Also der Klimaclub, so wie die Erklärung heute veröffentlicht worden ist, ist ja relativ unpräzise. Also Olaf Scholz, das ist ja auch sein Kind letztendlich, was er da in die Welt gesetzt hat, hat er das schon deutlicher auch in der Vergangenheit gesagt, was er darunter versteht. Zum Beispiel auch auf dem World Economic Forum am 26. Mai in Davos. Dort hat er gesagt, wir haben uns vorgenommen, die G7 zum Kern eines internationalen Klimaclubs zu machen, der die Pariser Klimaziele beschleunigt umsetzt. Dieser Club steht allen Staaten offen, wenn sie sich auf bestimmte Mindeststandards verpflichten. So schaffen wir ein Level Playing Field und verhindern, dass unterschiedliche Regeln den Wettbewerb verzerren. Da wird schon dann mehr deutlich, und zwar in der Richtung, dass es jetzt eigentlich um Fragen der Wirtschaft, des Handels bei dieser Frage geht, dass die Akteure, das heißt, es ist in dem Fall zunächst hauptsächlich halt die G7-Staaten, dass die Standards setzen wollen und die anderen Länder, die dann dazukommen, die sind dann, werden dann nur aufgenommen, wenn sie sich an diesen Standards halten. Das heißt, wenn es, da werden wieder mal Regeln festgelegt von einer Gruppe von Industriestaaten.
Die aber letztendlich ja nicht verbindlich sind.
Ja, das ist schon immer die Frage, wie werden Standards geschaffen? Es führt ja dazu, dass, und das ist ja auch das Interesse, dass halt eben dann es verschiedene Kooperationen gibt, die miteinander verknüpft sind. Und es führt auf alle Fälle dazu, dass da Standards geschaffen werden, die dann entweder eingehalten werden müssen von den Ländern oder halt eben, dass sie da nicht reingehen können. Und ich sag mal, solche Regelungen wären eigentlich sinnvoller aufgehoben, wenn sie halt eben in internationalen Gremien letztendlich entstehen sollen.
Okay, Sie finden also dieses Gremium an sich nicht gut, dass die das verbinden, das ist jetzt, glaube ich, klar geworden. Jetzt, ich würde trotzdem noch mal fragen, Herr Dreyer, wie wichtig ist es, dass Deutschland da ja sozusagen da vorangeht und wie hat Scholz diese Rolle jetzt auch genommen? Das wurde ihm ja vorher gesagt, dass er da zu zaudern ist, zu zögerlich und Deutschland müsste jetzt mal klare, ja, so eine Führungsrolle auch haben. Hat er das jetzt geschafft auf diesem G7-Gipfel?
Vor dem Hintergrund der vielfältigen Probleme und einer Zeit, in der, ich sag mal, multilaterale oder zumindest internationale Zusammenarbeit insgesamt schwierig ist, sieht man ja auch bei der Frage der Verurteilung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, in der UN-Vollversammlung. Also vor diesem Hintergrund, glaube ich, sind die Ergebnisse wirklich beachtlich. Wir müssen differenzieren zwischen kurzfristigen, ganz, ganz drängenden Problemen und mittelfristigen Problemen. Kurzfristig droht eine Weltrezession, es droht eine Hungerkrise und wir haben eine Energieversorgungskrise in weiten Teilen des Globus. Wenn wir von Standards reden, für das mittelfristige Ziel, nämlich die Bekämpfung des Klimawandels, dann muss ich sagen, finde ich es besser, wenn die G7, wer ist denn fähig, überhaupt Standards zu setzen? Mhm. Dass die G7 Standards setzen oder sich verpflichten, Standards zu setzen, das ist vage. Mhm. Aber gemessen an dem, wo die Amerikaner zum Beispiel stehen, beim Thema Inflation und prägende Thema dort, Gaspreise und Midterms, Wahlen, finde ich dann die Formierung eines Klimaklubs, dass wir die Standards setzen und vielleicht nicht etwa China, durchaus besser und beachtlich.
Mhm. Frau Münzermann, wie sehr hat Olaf Scholz diese Rolle jetzt angenommen? Und er wurde ja gelobt vom amerikanischen Präsidenten ganz zu Anfang. Also wie
haben Sie das? Ja, das war eine interessante Szene. Da stand er, das war ja sein erster Gast und es ist ja auch der wichtigste Gast, wenn man so will. Und dann stand er kurz alleine und das Protokoll lief nicht so wie geplant und er musste einen Moment länger warten und lief dann da doch so ein bisschen nervös auf und ab. Also ich glaube, das war schon eine große Feuerprobe, die er da so Feuertaufe, die er zu bestehen hatte, so sagt man. Und dann kam der Präsident und hat ihm also wirklich einen großen Gefallen getan. Er hat ihn, also er mag offenbar, das können Sie sicher besser beurteilen, aber die körperliche Nähe, also er hat ihn sofort irgendwie auf die Schulter geklopft, der Amerikaner, dem Olaf Scholz, und hat gesagt, toll gemacht und vielen Dank und so weiter. Das mag banal sein, aber es war für Scholz, der sich ja vor allem national, aber auch international viel Kritik hat anhören müssen, glaube ich, ein Durchbruch, ein Erfolg. Aber der eigentliche Erfolg, und deswegen war, glaube ich, Joe Biden auch so aufgelegt, war ja dann doch die Woche davor, das ist schon wieder ein bisschen vergessen, aber als Scholz zusammen mit Macron und dem italienischen Präsidenten Draghi und dem rumänischen Präsidenten in Kiew war und dort einfach gezeigt hat, vollkommene Unterstützung. Wir liefern die schweren Waffen, die Ukraine will, vielleicht langsamer, als sie will, aber wir tun was. Und ich glaube, da hat er sich dann eine gute Woche später die internationale Anerkennung abgeholt.
Genau, also ich würde auch sagen, mit dem Lob war das so ein Switch beim Bundeskanzler, dass er wirklich so einen Charakter bekommen hat, vor allem nach der ganzen Kritik. Und die letzten 10 Tage waren ja wirklich eine totale, wie sagt man, Veränderung auch, weil man, wie gesagt, jetzt den Tatendrang beziehungsweise die Taten sieht, die nach den ganzen Worten folgen.
Dann der EU-Gipfel dann jetzt und dann geht es ja weiter bei der NATO.
Genau, also. Und das ist auf jeden Fall auch ein gutes Timing und mit dem Lob von Joe Biden hat er, glaube ich.
Aber wie wird Olaf Scholz oder wie wird Deutschland in Amerika, wird Deutschland überhaupt da wahrgenommen? Interessiert das überhaupt jemanden?
Natürlich, also auf jeden Fall einmal als ein Land, was auf jeden Fall auch eine Verantwortung hat und sich daran beteiligen muss, eben Waffen an die Ukraine zu liefern, mit der sie sich verteidigen können. Und es wurde natürlich wahrgenommen, dass das alles langsam passiert ist und nicht so schnell wie von den anderen Partnern. Aber letztendlich hat sich ja auch, wie vage der Bundeskanzler auch immer ist, sich ja dann doch letztendlich klar positioniert und gesagt, wir liefern die Waffen, es dauert halt einfach, es alles braucht seine Zeit. Und dafür wurde er letztendlich gelobt, dass er dann die Taten folgten.
Vielleicht dürfte ich noch auf zwei Errungenschaften, das ist nicht nur dieses Gipfels, aber der G7 hinweisen. Also erstens, dass der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine unisono verurteilt wurde und mit gemeinsamen, von allen Ländern getragenen Sanktionen beantwortet worden sind. Ich meine, natürlich trägt letztlich die Wirtschaft und dann auch die Menschen, auch in Deutschland und Europa, Folgen dieser Sanktionen. Aber hier haben wir ja große Unterstützung auch in der deutschen Wirtschaft, die gesagt haben, diese Sanktionen sind jetzt notwendig. Aber ganz wichtig, sie sind nicht isoliert und abweichend zum Beispiel zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten getätigt worden, sodass es am Ende zu Auslegungsproblemen kommt und zu Klagen auch gegen deutsche Unternehmen in den USA. Aber bei der
Obergrenze für russische Ölimporte konnte man sich nicht einigen, bei einer Preisobergrenze.
Hat man sich jetzt noch nicht geeinigt? Ich glaube, da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Aber ich will noch ein anderes Thema nennen, die in Aussicht stellen für auch die südliche Hemisphäre eines großen Infrastrukturprogramms über 600 Milliarden Dollar, was man auch als Antwort auf die neue Seidenstraße-Initiative der Chinesen sehen kann.
Dass auch viel hier auch aus privaten Investitionen gespeist wird.
Ich meine, jetzt muss geliefert werden, das ist klar. Ein Gipfel kann erstmal an der Stelle Absichtsbekundungen geliefert, aber jetzt muss natürlich dann auch tatsächlich diesen versprochenen Summen auch Taten und konkrete Projekte folgen lassen müssen.
Ja, ich wollte noch kurz ergänzen, weil die Frage war, hat Putin denn darauf reagiert? Ich fand es sehr, sehr interessant, dass also am Tag 2 des Gipfels, glaube ich, aus Moskau kam, dass Wladimir Putin auf jeden Fall gedenkt, zum G20-Gipfel im November nach Indonesien zu reisen und dort persönlich teilzunehmen. Kurz vorher war ja die Debatte, sanktionieren wir das? Fahren wir da überhaupt hin als G7? Setzen wir uns dort eventuell mit Putin an einem Tisch oder nicht? Ich fand interessant, dass man sich da nicht verständigt hat, das also quasi offen lässt. Weil es wäre auch sicher falsch, jetzt völlig Gesprächskanäle auszuschließen. Ja, aber
heute Abend hat doch Scholz dann gesagt, dass man schon davon ausgeht, dass man will, man will diesen G20-Club ja nicht sprengen. Deshalb geht man schon aus, dass man dahin geht.
Genau, also man hat sich geeinigt, sich noch nicht offiziell auf irgendwas zu einigen, aber man fährt eher hin. Und das gab vor ein paar Wochen, war eher auf keinen Fall. Was ich damit sagen will, ist, es macht was. Es macht auch was international mit diesen Bildern und es wird auch was mit Wladimir Putin machen, dessen Land immer stärker wirtschaftlich unter Druck gerät, kam auch in diesen Tagen. Mhm. Was wir aber auch sehen ist, am Tag des Gipfels gab es verstärkt wieder Raketenalarm in Kiew. Es gab den schrecklichen Angriff auf ein Einkaufszentrum. Also der Krieg ist nicht vorbei oder nicht beendet.
Würde ich ganz gerne Herrn Süßer nochmal zu, also wie wichtig ist das, also von Ihrer Seite aus der Position von vielen NGOs und ATTAC ist eine davon, man sagt, man will eben diesem Krieg etwas entgegensetzen und dann ist es schon richtig, gibt es da einen Punkt, wo Sie sagen, es ist richtig so, wie sich G7 da verhalten und das macht dann auch Sinn, dass die zusammen da eben so klar gegen Putin stehen.
Natürlich ist es vollkommen klar, dass diese Klarheit gegen diese Aggression natürlich vollkommen richtig ist. Die Frage ist nur, braucht man dafür so ein G7-Treffen irgendwo? Das ist mir jetzt, wäre mir jetzt nicht klar, dass die Unterschiede vorher da irgendwie viel größer gewesen wären irgendwie. Und es gibt ja viele Kanäle, die sich da immer wieder gegeneinander abstimmen. Also ich sag mal, natürlich hat jetzt dieses Thema Ukraine-Krieg jetzt eine große Bedeutung jetzt aktuell bei diesem Treffen gehabt. Aber insgesamt wäre doch ein G7-Treffen wegen dieser Frage nicht zustande gekommen. Das hat doch eigentlich eine ganz andere Aufgabe, und zwar es hat mehr eine Aufgabe von wirtschaftlicher Kooperation und Abstimmung.
Und jetzt G20, finden Sie das denn dann sinnvoll?
Na gut, ich sag mal, die G7 vertritt 10% der Weltbevölkerung, die G20 vertritt ungefähr 40% der Weltbevölkerung. Da fehlen dann immer, 80% der Weltbevölkerung, 40% ist die, da würden dann immer noch 20% fehlen, ganz einfach. Und die Frage ist, G20 hat 80%, dann fehlen immer noch 20%. Insofern, viele Dinge, die da diskutiert werden, sollten eigentlich im Rahmen der UNO und solcher Institutionen ganz einfach wieder
diskutiert werden.
Ja, aber wenn man sich dann nicht auf den Weg macht, da was zu ändern, wenn man nicht, zum Beispiel nicht hergeht und sagt, wir müssen endlich mal die UNO so reformieren, dass sie arbeitsfähig ist und wir müssen auch gucken, dass die UNO so finanziell ausgestaltet wird, weil das ist ja, das geht ja durch fast alle Staaten, dass die UNO finanziell...
Okay, Sie sagen, dass G7 und G20 vertreten zu wenig Teile der Welt, deshalb würden Sie sich dagegen sparen?
Ja, ich würde sagen, der G20-Gipfel gibt, glaube ich, der ganzen internationalen Community nochmal die Chance, vielleicht nochmal Raum für Diplomatie offen zu lassen. Wir wissen ja noch nicht, wie sich jetzt der Sommer hinsichtlich des Krieges entwickelt.
Das ist ja erst Mitte November in Bali.
Und wenn es sich weiterhin zuspitzt, vor allem auch was Atomwaffen angeht, dann erinnern wir uns an die Kuba-Krise, dann sollten wir vielleicht doch noch Raum lassen für Diplomatie. Und dann ist so ein Gipfel wie der G20 auf jeden Fall eine Möglichkeit.
Das wäre eine Möglichkeit, um halt eben ein deutliches Zeichen nach Moskau auch zu senden. Herr Dreyer, was halten Sie jetzt für das wichtigste Signal gerade gegenüber Putin? Haben Sie den Eindruck, dass das irgendetwas bewegen kann?
Ja, also die Geschlossenheit ist wichtig und es ist auch wichtig, dass ja 5 weitere Länder mit dabei waren. Ja, neben der Ukraine auch Vertreter Länder des globalen Südens. Ja, mit Argentinien auch noch ein Land der G20, die bislang nicht alle gesagt haben, wir sind eindeutig auf eurer Seite diesen Angriffskrieg als solchen zu brandmarken beziehungsweise auch Sanktionen gegenüber Russland zu machen. Also vielleicht auch gefährdet zu sein. Russland bemüht sich ja an anderer Stelle, so einen eigenen Club aufzubauen. Also diese Bezeichnung der BRIC oder BRICS ist ja weiterhin existent. Und so ein Treffen gab es ja auch letzte Woche, glaube ich. Ja. Und deshalb ist es auch wichtig und vielleicht ganz besonders wichtig, dass mit dem Senegal gesprochen wurde, mit Südafrika, mit Indien, mit Indonesien. Ja, dass trotz der Differenzen...
Das heißt, es geht auch um eine neue Weltordnung, dass man auch mal auf das Jahr 2050 schaut. Also ist das...
Und da muss man nur dranbleiben. Ja. Also ich glaube, jetzt Lippenbekenntnisse angesichts der Krise, um das wieder zu vergessen. Ich finde, die südafrikanische Außenministerin, die hat gestern im deutschen Fernsehen ein interessantes Interview gegeben. Und die hat also ein bisschen übersetzt so gesagt, also ganz ehrlich, ihr habt uns nie gefragt in den letzten Jahren. Und jetzt auf einmal sollen wir springen. Ich verkürze das mal. Und ich fand, das hat sie zu Recht so vorgetragen. Und ich glaube schon, dass dieser Dialog, den man will, dass es bei dem bleiben muss. Und dass es vielleicht die Überlegung gibt, zu G7 künftig immer diese Partner oder andere Partner dazu zu bitten. Also dass es eben mehr ist als nur dieser exklusive Club, was Sie vorhin gesagt haben. Und die Idee, wir brauchen uns am Ende alle gemeinsam, und sei es in Abwehr eines die weltvernichtenden Atomkriegs, was Sie vorhin gesagt haben, ist das ja auch schon also eine Erkenntnis, die hätte man früher haben können, aber jetzt ist sie da.
Und dann ist aber doch die Innenpolitik, die dann wieder ganz viel bestimmt. Wenn wir dann in die USA schauen, wenn sie sagen, letztendlich geht es darum, dann wird es an der Tankstelle entschieden. Und nicht der denkt ja keiner an eine globale Strategie für 2050.
Genau.
Vielleicht noch ganz kurz zu dem Interview. Sie hat ja auch zum Beispiel gesagt, dass es auch andere Krisen gibt und dass alle Krisen, also in dem Interview die Außenministerin von Südafrika, dass sie der Meinung ist, dass alle Krisen letztendlich gleich behandelt werden müssten und dass es natürlich kriegerische Auseinandersetzungen und Unterdrückung in vielen Teilen der Welt gibt. Und insofern hat sie gesagt, dann muss man auch da die gleichen Maßstäbe anlegen. Mhm.
Ich wollte noch mal zu den USA sagen, dass es sich natürlich jetzt, es ist ein akutes Thema für uns alle, aber da eben die Haushalte es mittlerweile merken, dass die Ukraine-Krise, der Ukraine-Krieg die Wirtschaft belastet, denke ich auch zu den Midterms hin wird sich der Fokus auf jeden Fall ein bisschen abwenden von der Krise in der Ukraine.
Also man schaut noch mehr nach innen als nach außen. Ne? Herr Dreyer, was muss man da befürchten, wenn man sieht, wie dieser Krieg weitergeht? Wir wissen also nicht, wie lange er gehen wird. Wenn wir jetzt den G20-Gipfel ist im November, vielleicht ist das eine Chance für eine Diplomatie mit Putin. Aber was erwarten Sie da und wie sehr kann man dann, diese Ideen, die jetzt auf dem G7-Gipfel geboren sind, kann man die dann umsetzen oder schaut dann doch jedes Land eben dann doch auf seine eigene Wirtschaftskrise?
Also wenn jedes Land auf seine eigene Krise schaut und das Miteinander irgendwo in Vergessenheit gerät und jetzt ist Miteinander bei all den Differenzen besser, die G7 haben ein Miteinander und haben das jetzt mal artikuliert, um sich dann auf den G20-Gipfel vorzubereiten, allemal besser, als gäbe es das nicht. Und die Gespräche mit den Ländern wie Senegal, Indien, ich muss sie wieder alle nicht aufzählen, sind absolut wichtig, um diese gemeinsamen Themen, die jetzt anstehen, zu adressieren. Also, wenn jetzt jedes Land Exportverbote macht bei Getreide, dann wird es die Hungerkrise geben, weil einfach nicht genügend da ist. Und vielleicht gerade die stärkeren Länder sich in die Pflicht nehmen, wenn die anderen auch auf solche Formen von welthandelsorganisationswidrigen Instrumenten verzichten, trotzdem unterstützt werden, dass wir diese Hungersnot abwenden können oder zumindest eine Ernährungskrise lindern können. Das ist nur ein Beispiel. Und also die Situation ist weltwirtschaftlich wirklich prekär. Und deshalb, glaube ich, sind die kurzfristigen Herausforderungen jetzt zu adressieren. Ja, wir haben nicht gesprochen über Notenbankzinssteigerungen als Folge von Inflation in den USA zum Beispiel, was einen enormen Kapitalabzug von einigen Entwicklungs- oder Schwellenländern im Moment zur Folge hat, deren Währungen purzeln runter und die schlittern in prekäre Staatsschuldenkrisen rein. Und das wird dann die Probleme dieser Länder vergrößern. Und deshalb ist es wichtig, dass nicht nur jedes Land auf sich gemeinsam schaut, sondern wir diese Themen möglichst gemeinsam, jetzt G7, hoffentlich dann bei G20 in dem nächsten Schritt auch nochmal adressieren. Bei G20 bin ich natürlich skeptisch. Russland ist dabei.
Russland ist dabei, ist die Frage, wo Russland steht. Und die Frage ist, wo China steht. Frau Münzermann, was ist Ihr Eindruck, welche Rolle war China sozusagen der Elefant im Raum, über den dann doch zu wenig gesprochen wurde? Oder?
Ja, also man auf der einen Seite blieb man doch sehr freundlich China gegenüber und auch hat den Konflikt mit Taiwan jetzt nicht so ganz doll erwähnt. Auf der anderen Seite ist schon klar, dass Putin vor allem versucht, mit China eine Achse zu bilden, eine Allianz zu bilden und dass ihm das in Teilen auch gelingt. Und deswegen, die Amerikaner sind da sehr viel vorsichtiger gegenüber China, haben sehr viel mehr wollten sehr viel mehr Druck haben. Die Europäer mit Blick auf die Wirtschaft sind da etwas zurückhaltender gewesen. Also ich glaube, da war man sich noch nicht so ganz einig, wie die künftige Strategie gegenüber China denn aussehen soll. Aber klar ist ja, also das, was man bei Russland lange verdrängt hat, antidemokratische Bewegungen und Unterdrückung und keine Grundrechte gewähren, das ist ja, war in Russland so, das ist in China noch viel mehr so. Und Abhängigkeiten von seltenen Erden etc. Das sind die Probleme, die werden gar nicht thematisiert. Also so ein bisschen haben wir, glaube ich, den China-Moment vielleicht dann in ein paar Jahren.
Genau, also so ordne ich es auch so ein bisschen ein. Also wenn man den Auftritt von Joe Biden so ein bisschen beobachtet, hatte ich das Gefühl, dass er ist da und gibt quasi dem Bundeskanzler ein bisschen Selbstbewusstsein und du hast das alles gut gemacht und du bist auf dem richtigen Weg und Europa muss zusammenhalten und eine Linie fahren mit vor allem sicherheitspolitischen Fragen in erster Linie, weil unser Fokus wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall ein anderer sein, also der Amerikaner, und zwar was im Südchinesischen Meer eigentlich passiert. Und deswegen glaube ich, dass die USA als Sicherheitsgarant, vor allem als ewiger Sicherheitsgarant der Europäer langsam
Ich glaube, das hat Europa abnimmt. Auch verstanden, weil man weiß ja auch nicht, jetzt ist das transatlantische Verhältnis ja wieder gut, aber wenn Donald Trump zum Beispiel wieder Präsident werden würde, wäre es ja ganz anders.
Genau. Ja. Und darüber ist man sich auch bewusst, dass dann natürlich die Politik bzw. die Beziehungen zu Putin natürlich ganz anders aussehen
werden. Interessant war auch, dass die amerikanische Delegation, also es gab eine große Aufregung, Präsident Zelensky hat gesprochen, erst hieß es, diese Rede sei auch presseöffentlich, dann hieß es, sie sei doch vertraulich und man würde nichts preisgeben. Währenddessen haben die Amerikaner aber ihre Journalisten und Delegationen gebrieft über diese Rede und das wurde dann schön veröffentlicht, ins Internet gestellt. Da sahen die deutschen Berater des Herrn Scholz dann etwas bruskiert. Denn klar, als Journalist wunderschön, dann nehme ich halt die Informationen der Amerikaner, Hauptsache ich komme überhaupt irgendwie an das, was Präsident Zelensky ja nicht unter, also der ist ja dauernd in der Öffentlichkeit, also kann man auch diese Rede, die er dort von sich gibt, sozusagen, ich finde, an der kann man dann auch teilhaben. Das bewegt die Weltöffentlichkeit und also die Amerikaner haben die Deutschen da schon so ein bisschen getrieben, also die haben eine andere Informationspolitik verfolgt und da hinten, also die Deutschen etwas hinterher. Das zeigt auch so ein bisschen, also ich glaube, das Selbstverständnis des amerikanischen Präsidenten ist noch ein ganz anderes.
Ja, das wirkte so, dass das dann noch mal was anderes ist, wenn der amerikanische Präsident da ist. Es war ja auch der erste Gipfel von Olaf Scholz in dieser Funktion. Das ist ja noch mal was anderes. Herr Süß, was würden Sie sich denn wünschen? Was würden Sie sagen? Wann gibt es einen Punkt, wo Sie nicht mehr demonstrieren würden?
Oh. Also ich glaube...
Einen Punkt machen Sie vielleicht
einen
nur.
Punkt, ja. Also ich fände, wir hatten ja eine Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es ja deutlich worden ist, dass es solche internationalen Institutionen und solche Entwicklungen geben muss. Und wir haben mittlerweile eine Entwicklung, dass es sich immer mehr Blöcke bilden. Und ich glaube, über solche Regelungen, wie es die G7 versucht, irgendwo noch ein paar Länder um sich zu gruppieren, so wird sich der Konflikt längerfristig nicht lösen können lassen irgendwie. Insofern glaube ich, wir brauchen wieder internationale Zusammenarbeit, die halt eben über diesen Versuch halt eben die Gruppen um sich zu quälen hinausgehen. Weil wenn wir anschauen, China, Indien, aber Russland und so weiter, wenn die einen, sagen, wenn die irgendwann mal der Gegenblock letztendlich geben würden irgendwie, dann sage ich mal, dann haben wir wirklich zwei Pole, die letztendlich halt eben nicht, also insofern ist die Frage, haben wir noch eine Möglichkeit auf internationaler Ebene die verschiedenen Interessen der verschiedenen Länder noch ins Gespräch zu kriegen,
zu bringen? Ist natürlich schwierig, solange Russland sich so verhält als Aggressor.
Unabhängig von dem Krieg natürlich. Ja. Das muss man da an diesem Punkt sicherlich ausklammern. Das ist klar.
Ganz kurz zum Schluss, Frau Noruskiewicz. Die sind ja jetzt alle weitergereist, direkt zum nächsten Gipfel, nämlich zum NATO-Gipfel. Wir haben es ja eben schon gehört, dass Türkei den Widerstand aufgibt zu Schweden und Finnland. Wie wichtig ist das oder wie ist die NATO letztendlich dann doch noch das wichtigere Gremium auch für die Amerikaner?
Ja, mit Sicherheit. Also tatsächlich weiß in der amerikanischen Öffentlichkeit eigentlich niemand so wirklich, was der G7-Gipfel eigentlich bedeutet. NATO eigentlich auch nicht so viel, aber auf jeden Fall vor allem jetzt mit Finnland und Schweden und der NATO-Erweiterung ist es schon ein Thema, weil man natürlich auch ein Stück weit sich, wie ich gerade schon erwähnt habe, so ein bisschen zurückzieht als Amerika Sicherheitsgarant.
Ja. Okay. Sind wir gespannt. Am Donnerstag endet dieser NATO-Gipfel. Dann sprechen wir eher in der Phoenix-Runde auch darüber. Ihnen erstmal vielen Dank für die Diskussion über den G7-Gipfel. Ist ja eine spannende Woche. Bei uns geht es jetzt weiter mit Phoenix der Tag. Und morgen reden wir über die drohende Wirtschaftskrise, schauen auf Personalmangel und Preisschock. Seien Sie doch wieder dabei. Bis dahin. Tschüss.